Hören Sie nun auf dem Rückweg zum Wanderparkplatz einen weiteren Ausschnitt aus dem Roman Simplicius 45 von Heinz Küpper, der die Erlebnisse eines Hitlerjungen in einer Provinzstadt im westlichen Rheinland während der Kriegsjahre beschreibt.
Die Invasion in der Normandie war so verlaufen, wie man es sich nur wünschen konnte. Der Amerikaner zerschellte am Atlantikwall, bekam kein Bein auf die Erde, natürlich bildlich, nicht wörtlich gesprochen. Wörtlich genommen bekam er schon einige Beine auf die reiche Erde der Normandie, einige Panzer, etwas Artillerie und meinen so oft verwundeten Vetter aus Malmedy, Renatus Montmelot, Oberleutnant bei den Fallschirmjägern, tötete er dabei endgültig. Aber im Ganzen war es gut, dass wir die Amerikaner wenigstens landen ließen. Man kannte das vom Fußball, obgleich Andreas und ich uns aus diesem Sport nie etwas machten. Aber auch bei unseren Soldatenspielvereinen musste es ja hin und her gehen, sonst machte es keinen Spaß. Wir hatten ihn also an Land kommen lassen und nun quälte er sich wochenlang auf schmalen Küstenstreifen herum, so lange Zeit, wie wir gebraucht hatten, um ganz Frankreich, Holland, Belgien zu Boden zu schlagen. Von Luxemburg gar nicht zu reden. Dann allerdings brach der Amerikaner durch, nahm Ende September schon Aachen, nahm Malmedy, damit den Einwohnern dieser Landstriche Gelegenheit bietend, nun der ganzen Welt zu zeigen, was deutsche Wehrwölfe seien. Überhaupt brachte dieser Durchbruch, der Verlust des von Terroristen und syphilitischen Huren verrotteten, des vernigerten Frankreich für uns eigentlich nur Vorzüge. Nicht nur, dass wir strategisch nun endlich in den Genuss der inneren Linie kamen, wie Dr. Goebbels überzeugend darlegte, auch für diese Stadt schlug nun die Stunde, ein unablässiger Gong am westlichen Horizont, der den jubelnden Sirenen antwortete. Und Verwandlungen, die sich bislang nur keimhaft embryonal gezeigt hatten, glitten nun über Nacht aus ihren abstrakten Schößen. Die Heimat Front in Front, der Himmel restlos in Luftraum, die Amerikaner in Amis, die Russen in Iwans, die Soldaten restlos in Lanzer, die Artillerie in Ari, die Tiefflieger in Jabus, die Parteileute in Goldfasanen. Neues im Westen, ewiges Grollen in den Nächten, die zuckend vergängliche Lichtglocke des Mündungsfeuers. Kaum war mein Vater wieder abgereist, letzter Wagen, versteht sich, wurde die Stadt von deutscher Wehrmacht überschwemmt. Kaum waren meine Öhme und Tanten vom Begräbnis heimgekehrt in die Malmedy erkannte, waren sie schon Wehrwölfe. Jedoch ich will lieber von der deutschen Wehrmacht selbst erzählen. Es gab auch sie noch, das konnte man in der Stadt nun beifällig feststellen, und sie hatte noch tausende Autos. Sie kehrte bloß aus Frankreich zurück. Tag und Nacht rollten Wagen durch alle Straßen der Stadt nach Osten, auf den Rhein zu, vollgepfropft mit Wehrmacht, mit OT, mit Eisenbahnern und sonstigen. Man sah, dass sie als Sieger aus Frankreich zurückkehrten, denn sie hatten reiche Beute gemacht. Matratzen klebten auf den Führerhäusern, Clubsessel, Truhen und Huren, Frauen in Pelzmänteln, die in den Fahrpausen dem Innern der LKWs entkletterten, blütengleich, die aus düstern Kästen sprießen, abenteuerlich geschminkt und gähnend, Gesichter aus hellem und dunklem Packpapier verkniffenen Mundes sich in Deutschland umsehend mit gallischer Skepsis und die zu uns ins Haus austreten kamen. Gut genährte deutsche Wehrmacht. Reichlich, überreichlich 4 Tage lang. Und wir standen jede freie Minute auf der Straße und sahen zu. Man kam nicht mehr zum Winken, so viel war es, was da dem schnöden Frankreich den Rücken kehrte. Der Himmel lag tief mit Zementwolken auf der Stadt wie ein Bunker. Die Tiefflieger konnten ihn nicht durchstoßen. Von den Soldaten, die am Straßenrand hielten, lernten wir diese neue Vokabel dafür. Jabos. Jabos schien das Einzige zu sein, das die Lanzer fürchteten. Auf jedem Wagen saß ein Lanzer draußen auf dem Kotflügel und suchte den Himmel ab. Vokabel: Lucky Lucky machen. Herrliche Lanzer, 4-tägiger Tag der Wehrmacht. Bunte Seidenschals in den offenen Krägen der Uniformen machten sie verwegen. Viele trugen keine Mützen. Ihre langen Männerhaare flatterten im Fahrtwind zurück nach Westen. Und viele Lanzer sangen auf den Wagen, wenn sie vorüberbrausten. Sie sangen: Marianka, komm, lass dich küssen, und auch jene älteren Lieder, die sie am 1. September 1939 auf dem Hof der Westschule gesungen hatten, die wir damals noch nicht gekannt, inzwischen aber längst gelernt hatten. Herrliche Soldaten! Sie schwemmten die Welt durch diese Stadt und wir stiegen in die Welt ein. Wir stiegen in die Busse der Stadt Paris ein, deren neue, vergängliche Haltestelle nun vor unserer Haustür lag, in denen die Schilder noch festgeschraubt hingen, die auch ohne französische Kenntnisse leicht zu übersetzen waren. Bitte festen Halt verschaffen, Raucher, Nichtraucher. Die Lanzer rauchten aber. Nicht mit dem Wagenführer sprechen. Wir geleiteten Französinnen in Pelzmänteln aufs Klo. Wir sahen in deutsche Augen, die noch gestern, noch vorgestern, amerikanische Panzer in der Ferne jenseits von gesprengten Brücken erblickt hatten. Meine Mutter hatte uns beauftragt, alle haltmachenden LKWs zu fragen, ob sie durch Malmedy gekommen seien. Malmedy? Vielleicht, sie wussten es nicht. Ob da der Amerikaner schon stünde? Möglich. Sie wussten nicht, wo der Ami sich jetzt herumtrieb. Wir fragten bald nicht mehr nach Malmedy. Wo fahrt ihr denn hin? Heim ins Reich. In die kalte Heimat. Großartige deutsche Wehrmacht. Es gab sie. Beutebeladen und singend kehrte sie heim, um sich zu sammeln und Frankreich wieder zu erobern. Ich sah meine Chance. Nun fing wieder alles von vorne an. Vielleicht wurde ich doch noch alt genug, um dann mitmachen zu können. Denn eins war klar, das Sammeln würde einige Zeit brauchen. 4 Tage lang sahen wir Soldaten, Autos, Matratzen, Clubsessel, Seidenschals, rücksichtslos geschminkte französische Frauenmünder. Was wir ganz selten sahen, so selten, dass sie uns anriefen in dem Motorenlärm, Andreas und ich, wenn es sie zu erblicken gab, was wir ganz selten sahen, waren richtige Waffen. Nur Pistolen. Pistolen hatten sie alle. So wurde die Welt 4-tägig durch unsere Stadt geschwemmt. Sie hinterließ keine Spur. Aber der Westen hatte damals viel Welt anzubieten. Verheißungsvoll begann er zu grollen und schickte dann die nächste Welle. Diese 2. Welle verdiente nicht so unsere Bewunderung wie die erste. Sie war nur teilweise motorisiert und uniformiert. Sie brachte in diese Stadt keinen Gegenstand der Weltliteratur, wie die deutsche Wehrmacht einer war, sondern die bescheidenen Objekte verschollener Heimatdichter. Die Eifelbäuerchen, die Monscheuer und Eupener hatten ihre Kühlein und Öchslein oder ihre Treckerchen vor ihre Karren gespannt, die Karren mit Zeltplanen und Brettern überdacht, mit Kisten und Kasten, Kindern und Kegeln gefüllt, außen noch mit Eimern, Bütten und Körben behangen, hinten Kühe angeseilt und zockelten nun gemächlich in die Stadt, verstopften die Straßen, überfluteten in der ganzen Gegend die ehemaligen Rastplätze der verschollenen Zigeuner, besetzten Schulhöfe, die Turnhallen, die Tanzsäle, auch den, worin meines Vaters Russen ihre wehmütigen Gesänge hatten erschallen lassen. Aber diese Bäuerchen sangen nicht. Vielleicht waren sie nicht so musikalisch. Es waren kleine, dunkelhaarige, ganz gewöhnlich magere und krumme Leute mit braunen oder grauen Augen. Sackeifeler, wie man hier sagt. Und gaben eine Sprache von sich, die den Einwohner der Kölner Bucht in Ewigkeit zum Lachen reizen wird. Mädchen in Kopftüchern steuerten rothändig die gelassenen Ochsen. In den Wagen wurde festlich getafelt, denn die Leute hatten, o Reichtum des Krieges, alle Schweine auf einmal geschlachtet und mussten nun sehen, wie sie das Fleisch in sich hineinstopften, ehe es verdarb. In den Scheunen der hiesigen Bauern übernachteten sie, und unsere Bauern, ihrerseits die Fluchtwagen mit Brettern und Zelten herrichtend, waren ungewöhnlich freundlich zu ihren zigeunerhaften Kollegen aus dem Oberland. Weniger von wegen Volksgemeinschaft, aber man konnte so manches günstig einhandeln. Eine halbe Sau gegen 20 Pfund Salz und ein paar Decken. Ja, man konnte sogar gratis manche Kuh in Pflege bekommen, für den Fall, dass man selbst zu Hause bleiben konnte. Diese 2. Welle sickerte noch wochenlang durch die Stadt und vertropfte dann langsam. Meine Mutter interessierte sich mehr für sie als für die erste, die der deutschen Wehrmacht. Sie stand am Fenster, seufzte, öffnete das Fenster, fragte nach Malmedy, glaubte jeden Augenblick Verwandte und Bekannte zu erkennen, aber die Leute sahen ihnen nur ähnlich, sprachen nicht Französisch. Malmedy war längst vom Ami besetzt. Meine richtigen Öme und Tanten schienen es vorgezogen zu haben, im Lande zu bleiben und sich redlich als Wehrwölfe zu ernähren. Meine Mutter seufzte oft, wenn in der Dämmerung nach Heimflug der letzten Jabos die spitzgiebligen Wägelchen wieder zu rollen begannen, wenn vor unserer Tür die Mädchen in Kopftüchern ihre kleinen roten Kühe molken, in Eimern Wasser aus dem Badezimmer herausschleppten und einmal, als das Radio gerade spielte, »Nun ade, du mein lieb Heimatland«, weinte und schimpfte meine schwarze Mutter und ich musste es abstellen, obgleich ich die Melodie ganz gut fand.
Die nächste Themenschleife des historisch-literarischen Wanderweges ist der Kaltrail, der die Allerseelenschlacht vom November 1944 thematisiert und am Museum Hürtgenwald 1944 und im Frieden startet.